Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Das Wort Gottes für die Predigt ist die Lesung der Epistel von heute, zumindest der erste Teil. Ich lese noch einmal die erste Hälfte vor, und zwar nach der Übersetzung der Basisbibel. Weil wir also aufgrund des Glaubens gerecht sind, haben wir Frieden, der auch bei Gott gilt. Das verdanken wir unserem Herrn Jesus Christus. Durch den Glauben hat er uns den Zugang zur Gnade Gottes ermöglicht. Sie ist der Grund, auf dem wir stehen. Und wir dürfen stolz sein auf die sichere Hoffnung, zur Herrlichkeit Gottes zu gelangen. Aber nicht nur das. Wir dürfen auch auf das stolz sein, was wir gegenwärtig erleiden müssen. Denn wir wissen, dass Leid lehrt, standhaft zu bleiben. Die Standhaftigkeit lehrt, sich zu bewähren. Die Bewährung lehrt zu hoffen. Aber die Hoffnung macht uns nicht zum Gespött, denn Gott hat seine Liebe in unsere Herzen hineingegossen. Das ist durch den Heiligen Geist geschehen, den Gott uns geschenkt hat. Lasst uns beten. Unser Gott, sende du deinen Heiligen Geist, damit wir verstehen, was wir hören, und damit es in uns das tut, was du möchtest. Amen. Ihr Lieben, es gibt ja so Sätze, die sind förmlich ein richtiger Schlag ins Gesicht. Vor allem dann, wenn sie aus dem Mund frommer Leute kommen und wir uns in einer Krise befinden. Paulus schreibt im Römerbrief Worte, die sich für mich im ersten Augenblick lesen, wie so ein kleines Handbuch zur christlichen Selbstoptimierung durch Schmerz. Er beschreibt, Bedrängnis bringt Geduld, Geduld bringt Bewährung, Bewährung bringt Hoffnung dann. In der Seelsorge ist das ein absolutes No-Go. Wer am Grab eines geliebten Menschen steht oder vor den Trümmern seiner Existenz oder wer aufgrund einer wirklich schweren gesundheitlichen Einschränkung und der Diagnose dazu zittert und dann hört, schau mal, das dient jetzt deiner Bewährung. Autsch. Das ist nicht nur nicht tröstend, sondern das ist geistliche Gewalt. Das ist der Versuch, das Unbegreifliche von außen her irgendwie wegerklären und wegdeuten zu wollen, dem etwas Gutes abzuringen. Wenn ihr das für euch selber so deutet, ist das total fein, macht das. Mein Punkt ist, das von außen her jemandem anzuhängen. Es macht Gott nämlich irgendwie zu einem kühlen Architekten oder einem Trainer in einem harten Bootcamp, in dem wir durch Qual erst zu richtig gestellten Menschen werden und zu Persönlichkeiten geformt werden, als wäre das Leid die notwendige Zutat für ein gelingendes Glaubensleben. Aber wie das so ist mit Texten, die man liest und hört, ne? Es gibt immer nicht nur eine Variante, das zu hören oder zu verstehen oder zu lesen. Paulus schreibt hier, so verstehe ich ihn, gar nicht von irgendeiner moralischen Leistung. Wenn wir uns das Wort anschauen, was Paulus verwendet für das, was mit Bedrängnis übersetzt ist, Thlipsis heißt das, dann bedeutet das im Griechischen eigentlich schlicht Druck. Es beschreibt die Enge, die Pressung, wie bei einer Kälte, wo dann aus dem Obst was Saft gepresst wird und herausfließt. Wir leben in einer Kultur und in einer Zeit des Drucks, also wo viel Druck herrscht, an vielen Stellen. Uns wird auch beigebracht, dass wir dem Druck standhalten müssen. Und so bauen wir Mauern um uns herum aus Leistung, Disziplin und Perfektion, bloß nichts falsch machen, alles richtig tun. Um uns nämlich gegen die Härte und Ungemütlichkeiten des Lebens zu wappnen. förmlich ein massiver Beton zu werden, an den das Schicksal so abprallt. Wir investieren ungeheure Energie darin, die Fassade aufrechtzuerhalten, auch wenn es im Gebälk schon kräftig knirscht. Ein Problem dabei ist allerdings, Beton gibt nicht nach. Beton ist sehr starr. Und er hält Stand, bis der Druck physikalisch so groß ist und er auf einmal bricht. Schlagartig. Paulus mutet uns zu, diesen Druck anders zu sehen. Er sagt ja nicht, freut euch über den Schmerz, den ihr erfahrt. Er sagt, wir rühmen uns der Bedrängnis. Auch das klingt erstmal schwierig, finde ich. Das hat so einen leichten Schlag zum Masochismus. Ich freue mich doch gerade, wenn mein Leben eben gerade nicht mal eng ist, sondern wenn ich mal frei atmen kann. Wenn mein Herz nicht irgendwie belastet ist, sondern wenn ich frei atmen kann, wenn kein Stein auf meiner Brust liegt. Dieser Stolz, dieses Rühmen, von dem Paulus spricht, hat aber gar nichts mit uns selbst zu tun. Es ist nicht der Stolz eines Machers, der sagt, ha, schaut mal her, wie gut ich mein Kreuz tragen kann. Es ist eher der Stolz der Beschenkten. Wenn der Druck des Lebens so groß wird, dass unser harter, schöner Beton Risse bekommt, dann geschieht etwas Entscheidendes. Wir hören auf zu funktionieren. Unsere künstliche Autonomie zerbricht und wir werden bedürftig. Und genau in diesen Rissen beginnt die eigentliche Befreiung. Wir rühmen uns nicht des Leidens, sondern der Tatsache, dass wir im Leid nicht mehr so tun müssen, als hätten wir alles im Griff. Bevor Paulus überhaupt von diesem Druck, von dieser Bedrängnis spricht, stellt er uns erst einmal auf festen Grund, auf ein Fundament, das tiefer liegt als jede Krise, als jeder Druck. Er schreibt, wir haben den Zugang zur Gnade, in der wir stehen. Das ist die Basis, das Fundament, die Gnade, die ist gelegt. Die Gnade ist der Boden unter unseren Füßen. Und das Revolutionäre daran ist, das, was ihr gut gelernt habt und trotzdem nicht oft genug hören könnt, ihr habt nichts zu diesem Boden beigetragen. Der ist da. Ihr habt nicht fleißig gebetet, damit dieser Boden fest wird. Ihr habt euch nicht gut und richtig verhalten, dass ihr stehen dürft. Dieser Boden ist da, bevor ihr euren ersten Atemzug tun konntet. Und auf dieser Gnade zu stehen, kann bedeuten, dass es gar nicht tiefer geht als darunter. Die Hoffnung, von der Paulus spricht, die Hoffnung ist deshalb keine zögerliche, vielleicht wird alles irgendwann besser Hoffnung. Die ÜbersetzerInnen der Basisbibel haben daraus eine sichere Hoffnung gemacht. Ein Grund, warum ich euch diese Übersetzung auch vorlesen wollte. Weil es unterstreicht diesen Hoffnungscharakter, der nicht so vage ist. Wir können mutig sein, nicht weil wir so furchtlos sind, sondern weil wir diesen Boden unter unseren Füßen haben, der nicht wankt. Wir müssen uns nicht mehr beweisen, weder Gott noch der Welt. Wir sind bewährt, weil Gott uns hält. Ohne unser Verdienst, ohne Vorleistung. Das nimmt den existenziellen Stress aus dem Leben heraus, finde ich. Wir müssen nicht erst heilig oder stark werden, um auf diesem Boden stehen zu dürfen. Wir stehen doch schon längst da. Und dann passiert in diesem Vers 5, also dem letzten Vers, den ich vorgelesen habe, etwas Wunderbares. Die Sprache von Paulus beginnt irgendwie eine Dynamik zu entfalten. Das fängt an zu sprudeln. Paulus, der vorher dieses Bild vom Stehen hat, redet vom Fließen. Gottes Liebe fließt in uns hinein. Das fließende Wasser. Er schreibt, denn Gott hat seine Liebe in unsere Herzen hineingegossen. Das ist durch den Heiligen Geist geschehen, den Gott uns geschenkt hat. hineingegossen. Wir haben Teil an etwas. Und das ist ein Konzept, das im Hintergrund von Paulus Reden und Schreiben und Wirken durchaus steht. Die Teilhabe. In der Bedrängnis, unter Druck fühlen wir uns oft isoliert. Der Druck sperrt uns in uns selbst ein. Wir fühlen uns manchmal wie in einem Vakuum, abgeschnitten von der Freude, von anderen, vielleicht sogar von Gott selbst. Aber Gott ist auf Teilhabe aus. Kein ferner Beobachter ist Gott, der von oben zuschaut, wie wir uns so machen und wie wir uns hier so abstrampeln. Gott gießt sich selbst aus in die Herzen. Gott gießt sich selbst aus. Und auch hier das griechische Wort wieder spannend. Das ist kein bloßes Tröpfeln eines Wasserhahns, sondern das griechische Wort verdeutlicht massiven Überfluss. Es ist also eher ein Dammbruch, der Liebe Gottes. Stark irgendwie. Teilhabe. Teilhabe bedeutet, wir haben Anteil an Gottes Wesen. Wir müssen die Liebe nicht mühsam aus uns selbst herauspressen, sondern wir klinken uns ein in diesen Strom der Liebe, der überfließt. Und so fließt diese Liebe durch uns hindurch. Wir können sie gar nicht halten, sondern sie geht weiter. Teilhabe bedeutet auch Teilhabe an all den anderen Dingen, die zugesagt sind, an der Ewigkeit zum Beispiel. Wir haben Anteil an Gottes Ewigkeit. Unsere aktuelle Not und die Not der Welt ist schmerzhaft real. Aber sie ist nicht die ganze Wahrheit über unser Leben und die Welt. Denn sowohl wir als auch die Welt sind mehr als die Krisen, die wir in uns tragen. Wir haben bereits jetzt Anteil an einer Wirklichkeit, die über das Hier und Jetzt und über das Sterben und den Tod hinausgehen. Das nimmt weiteren Druck. Ich bin nicht nur meine Krise, ich bin Teil von Gottes Reich. Und schließlich bedeutet das Teilhabe an Gottes Geist. Gott schenkt uns nicht nur etwas, sondern sich selbst. Der Geist ist die Verbindung, die uns daran erinnert, dass wir gar keine EinzelkämpferInnen sind. Gott ist also nicht der Architekt, der uns unter Druck setzt, damit wir stabiler werden. Ich weiß nicht, ich habe keine handwerkliche Lehre gemacht, aber da gibt es doch auch so einen Spruch, ne? Also unter Druck werden Diamanten geformt oder sowas, ne? So ein Quatsch. Das ist nicht Gottes Wirken und Handeln auf uns, sondern Gott ist die Liebe, die ausgegossen wird, die hineinfließt in die Risse, die entstehen durch den Druck des Lebens in dieser Welt, durch die Erschöpfung, die wir erleiden, durch die Anklagen, die uns begegnen, durch das immer mehr und immer schneller, durch die Trauer, durch die Angst vor dem, was kommt. Wir können kräftig ausatmen. Sich der Bedrängnis zu rühmen, heißt am Ende nichts anderes als, ich habe keine Angst vor meiner Schwachheit. Muss ich nicht. Ich weiß nämlich, dass meine Risse die Eintrittspforten für Gottes Gegenwart sind. Das klingt total kitschig, ich weiß. Ist es aber nicht. Denn das wischt ja den Schmerz nicht weg. Es macht den Schmerz nicht ungeschehen, aber nimmt dem Schmerz die Macht, uns zu zerstören. Wir müssen keine Diamanten sein, die unter Druck perfekt funkeln. Wir dürfen sein, was wir sind. Menschen in ihrer Zerbrechlichkeit, durch die Gottes Liebe hindurchfließt. Die Gnade Gottes ist das Ende aller Überforderung. Wir müssen nichts produzieren. Wir müssen nicht stolz auf unser Leiden sein. Wir dürfen stolz sein auf die Liebe, die wir geschenkt bekommen, die uns niemals loslässt, egal wie hoch der Druck noch wird. Wir sind in der Lage, unsere Risse, die wir in uns tragen, hinzuhalten, offen zu zeigen. Den Druck der Woche, die Angst vor dem Morgen, das Gefühl der grundsätzlichen Unzulänglichkeit. Gott wirkt an uns, während wir loslassen. Wir sind Teilhaber an einer Hoffnung, die uns niemals beschämen wird, denn Sie ist nicht auf uns gebaut, sondern auf die Liebe, die bereits in uns fließt. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unser Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.